Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast. Hier sind wir wieder bei einer neuen Folge Autorinnen im Porträt und wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer Novemberfolge, zu einer Folge mit einer Autorin, die sehr frenetisch ist, deren Texte sehr viel Wut in sich tragen, die sehr direkt ist und das auch in ihren Gedichten nicht verleugnet hat oder keine Dame der zarten Umschreibungen war. Und ich bin sehr gespannt, wie du uns sie heute präsentieren wirst und freue mich sehr darauf. Hallo, liebe Sarah.
Hallo, liebe Marianne. Hallo, liebe Zuhörende. Ich freue mich, dass wir heute wieder eine Aufnahme starten und stimme dir vollkommen zu. Wir beschäftigen uns heute mit einer starken Stimme der amerikanischen Literatur. Und starke Stimme ist hier durchaus mit doppelter Bedeutung zu verstehen, ne? Die Frau hatte eine starke Stimme und ist eine starke Stimme in der Literatur. Also seid gespannt. Ich gehe einfach mal davon aus, dass viele von euch diesen Namen noch nicht gehört haben. Und ich finde, es ist jetzt an der Zeit. Mir ging es nämlich vor kurzem selbst auch so. Und dann wurde mir der Name genannt und seitdem bin ich da ziemlich, mir fällt gerade kein schönerer Begriff ein, als angefixt.
Hin und weg, mitgerissen.
Hin und weg. Vielen Dank. Seitdem bin ich hin und weg. Also man kann direkt in einen Sog geraten, wenn man Zeilen von ihr liest, Gedichte von ihr hört, vertont. Es geht um keine geringere heute als um Wanda Coleman, die L.A. Blues Woman. Das war ihr Titel, ihr Spitzname, den hat sie sich nicht selbst gegeben, aber der verrät schon viel. Also Musikalität ist auf jeden Fall ein Thema bei ihr. Und richtig, genau, wir befinden uns hier in Los Angeles und ich steige einfach mal ein und gebe euch mal ein paar Eckpunkte, wo wir uns hier eigentlich befinden, was so der Hintergrund ist, wer Wanda Coleman war, wo sie gelebt hat. Und dann gibt es sicherlich zu ihren Gedichten, zu ihren Texten, zu ihrer Person noch einiges, worüber wir heute ins Gespräch kommen, liebe Marianne. Und wenn du was hast, wo du reingrätschen willst, mach das immer gerne. Ich kenne das ja von mir, dass wenn ich mich einmal in so einem Begeisterungssturm verliere, dann komme ich ins Reden und grätsch da gerne rein. Oder wenn dir was auffällt, dann lass uns dazu gerne ins Gespräch kommen.
Ach, das kriegen wir doch immer schon ganz gut hin, das mache ich.
Ja, Wanda Coleman lebte vom 13. November 1946 bis zum 22. November 2013. Passt also eigentlich ganz gut als Autorin, die wir euch im November auch vorstellen möchten. Sie wurde 67 Jahre, für alle, die auch so ungern rechnen wie ich.
Danke.
Bitte gerne.
Mir geht das auch so.
Genau, also 67 Jahre ist sie geworden und hat eigentlich fast ihr ganzes Leben, ne? In L.A., in Los Angeles verbracht, Kalifornien, Amerika und ist aufgewachsen in Watts, dem Armenviertel, was ich vorher tatsächlich auch noch nicht kannte und was einem auch durch einige Texte, Gedichte näher gebracht wird. Es kam früher in die, in die Schlagzeilen, klingt jetzt so zahm, sage ich mal. Also es war richtig krass im Gespräch zu den Watts Riots, also zu den Unruhen, damals in den 60er Jahren, wo die schwarze Bevölkerung dort für starken Widerstand gesorgt hat und hier ordentliche Unruhen und Rebellionen angezettelt hat, um sich zu wehren gegen Rassismus. Also die Watts Riots hat man vielleicht schon mal gehört, wird auch, wie gesagt, in Gedichten mindestens einem von ihr thematisiert, was ich gelesen habe. Und in diesem Armenviertel von L.A., von Los Angeles, ist sie aufgewachsen und groß geworden und hat dort auch ihre Geschichten, ihre Motive rausgezogen. Also das taucht dann immer wieder auf in ihren Texten. Ganz kurz zu den Eltern noch, fand ich ganz spannend. Da gibt es nämlich auch ein Gedicht, wo sie das kurz thematisiert. Wer waren ihre Eltern? Was haben sie so gemacht? Ihre Mama arbeitete, das fand ich wirklich einen coolen Funfact, bei Ronald Reagan, dem Filmstar, wie sie schreibt. Also das heißt, das muss vor der Zeit, als er Präsident war, gewesen sein und war dort so eine Art Hausmädchen eben, ne? Kochen, putzen und so weiter, wie man das kennt. Und das Witzige ist, dass sie dort nach etwa einem Jahr dann gekündigt hat, weil der Ronald Reagan ihr eine Gehaltserhöhung verweigert hat.
Ja.
Großartig. Und dann ist sie halt gegangen, ne? Ja, gut gemacht. Und ihr Papa war, ich hoffe, ich habe es richtig übersetzt, Janitor, Pförtner auf einem Friedhof, war früher Boxer und arbeitete in einem Sein-Shop, hat sie das genannt oder habe ich da gefunden. Also Schilder, ne? Ich habe mir dann direkt so lustige, komische Nummernschilder und so ein Kram vorgestellt. Wahrscheinlich war das so ein bisschen so ein Kramladen. Ist jetzt hier auch nur so am Rande mal kurz zu erwähnen. Ja, Wanda beginnt nach der Highschool ein Studium, was sie nicht abschließt. Sie heiratet dann relativ bald und bekommt zwei Kinder. Insgesamt hat sie im Laufe ihres Lebens 3 Kinder und sie ist auch 3-mal verheiratet, verbringt aber schon die meiste Zeit ihres Lebens dann als alleinerziehende Mutter mit den Kindern, ne? Also sie hält sich über Wasser durch mehrere Gelegenheitsjobs. In einem Interview hat sie erzählt, sie hatte teilweise 3, 4 Jobs gleichzeitig, um einfach irgendwie klarzukommen, die Kinder ernährt zu bekommen, hat natürlich auch nicht luxuriös gewohnt, wie man sich hier vorstellen kann, sicherlich, ne? Sie hat einfach immer geguckt, dass sie sich irgendwie über Wasser hält und die Kinder was zu essen auf dem Tisch haben, ne? So muss man das hier ja leider ganz klar sagen. Sie hat dann einen Punkt gehabt, wo sie wirklich sagt, okay, ich bin jetzt nur noch Dichterin, ich schreibe jetzt nur noch, um mein Geld zu verdienen. Das war allerdings ja vielleicht nicht relativ spät. Aber sie sagt, in einem Interview mit 36 hat sie erwähnt, hat sie dann aufgehört mit den Nebenjobs und hat nur noch geschrieben. Das klingt jetzt nicht spät, aber wenn man bedenkt, sie hat schon, seit sie schreiben kann, hat sie Gedichte geschrieben und sie hat auch als Jugendliche in Zeitschriften schon Gedichte veröffentlicht und sie musste einfach immer schreiben. Das hat sie auch mehrfach erwähnt, was das ausgemacht hat in ihrem Leben. Also man kennt das, ne? Diesen Drang zu schreiben. Das taucht ja immer wieder auf bei verschiedenen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Das war bei ihr auch so, aber sie hat eben Kinder und Jobs gehabt, die ihren Alltag wahrscheinlich Tag und Nacht gefüllt haben. Und sie hat sich einfach trotzdem dann diese Zeit geschafft zum Schreiben, ne? Das fand ich wieder mega beeindruckend. Also sie hat dann zum Beispiel geschrieben, wenn sie zur Bank musste und in der Warteschlange stand. Oder sie ist um 4 Uhr morgens aufgestanden und hat 2 Stunden geschrieben, bevor die Kinder wach geworden sind oder sowas, ne? Also man merkt hier wirklich, das ist kein Hobby, sondern Schreiben ist einfach ihr Leben. Sowas finde ich ja dann immer super spannend und einfach total bewundernswert zu hören, wenn man schon ein mega hartes Leben hat, dass man dann einfach dieses Schreiben eben auch als, mir fehlt das Wort gerade, einfach Ventil? Als, richtig, genau, als Ventil hat, als Antriebskraft, als irgendwie so ein Lebenselixier, ne? Und ich habe hier ein kleines Zitat von ihr, was sie sagt, wie das dann war, als sie tatsächlich dann alles aufgegeben hat und nur noch geschrieben hat. Nach dem Tod meines Vaters bin ich ein großes Risiko eingegangen und habe, ermutigt durch meinen dritten, seit 10 Jahren mit mir verheirateten Ehemann, meinen Sklavenjob als Arztsekretärin aufgegeben. Das ist ein Auszug aus ihrer Autobiografie The Riot Inside Me, auch ein sehr schöner Titel, wie ich finde. Und der dritte Ehemann war auch Dichter, hat auch geschrieben und mit dem hat sie von 1981 bis 96 tatsächlich auch eine Radiosendung gehabt, in der die beiden Schriftstellerinnen und Schriftsteller interviewt haben, was ich auch ganz spannend fand. Da wollte ich tatsächlich noch mal ein bisschen tiefer gucken, ob man sich da vielleicht auch noch mal was anhören kann an Aufnahmen. Aber ich dachte, das ist eine ganz schön lange Zeit, ne? Von 81 bis 96. Muss ja auch ganz gut angekommen sein, ne? Der besagte Ehemann heißt Austin Strauss und das war ihr dritter Ehemann. Und ja, kann man sich irgendwie ganz gut vorstellen, dass die beiden dann Draht hatten, ne? Hatten beide Dichter und Dichterinnen irgendwie ganz schön. Ansonsten Inspiration, da nennt sie tatsächlich oft und ganz klar Bukowski. Das ist so ein Stil, das fällt einem auch ein bisschen auf, wenn man damit vertraut ist. Ich bin jetzt kein Bukowski-Fan oder eine Kennerin, aber genau, ich glaube, in einer Einführung hatte ich gelesen zu dem Buch, um das es nachher noch geht bei uns, da wurde das so ein bisschen erwähnt, welche Parallelen da auftauchen und dann merkt man das tatsächlich auch relativ schnell. Und sie hat dann aber gemerkt, es hat überhaupt keinen Sinn, das kopieren zu wollen, weil sie selbst als schwarze Frau eben einfach einen ganz anderen Zugang zur Welt hat, eine ganz andere Lebenswelt und hat sich dann so ein bisschen davon auch distanziert tatsächlich und hat eben ihr eigenes Ding, ihre eigene Stimme gefunden.
Wenn ich jetzt mal reingrätsche, ne?
Ja, gern.
Die Taz hat dazu auch was geschrieben, 2021. Also bei ihr ging es wirklich Anfang der 30er richtig los. Mit 33 kam ihr erster Gedichtband raus. Das war Mad Dog Black Lady. Und weil du das gerade mit Bukowski erwähnt hast, das haben die hier auch beschrieben und haben dann aber gesagt, dass ihre Gedichte sich wie eine ironische Kontrafaktur zu Bukowski Poems lesen. Also, dass sie dann praktisch ihren eigenen Stil gefunden hat. Ne? Das ist das, was ich jetzt auch nicht so direkt einschätzen kann, weil Charles Bukowski ist mir jetzt auch eher fern. Ich habe ein paar Sachen damals gelesen, aber ja, ich habe da nicht jetzt so den Zugang gefunden. Es war für mich immer alles sehr ähnlich, was die Gedichte anging. Und bei ihr ging das ja relativ früh los. Und was ich auch noch spannend fand, weil du das gerade auch angesprochen hast, wann sie angefangen hat, in ihren 30ern ausschließlich vom Schreiben zu leben und ihren sogenannten Sklavenjob aufzugeben, dass sie ja auch das Studium aufgrund der Erziehung der Kinder abbrechen musste und sich das auch alles nicht leisten konnte, um das alles so durchzuführen, wie es ihr gerne ja vielleicht möglich gewesen wäre. Und dass sie sich da viel selber beibringen musste. Und sie hat sich dann praktisch ihre eigenen Mentoren gesucht und dann anhand derer sich das Wissen über die Lyrik und die Literatur selbst angeeignet und auch so ihre ganz eigene Sprache gefunden, was ich immer spannend finde, wenn das halt so ein ganz unkonventioneller Weg ist.
Ja, auf jeden Fall. In Bezug auf Bukowski kann man ja sagen, es ist auch eine Art Wertschätzung, wenn sie eben seinen Ton oder seine Themen aufgreift und ihr eigenes Ding draus macht und vielleicht eine Persiflage drauf schreibt oder das Ganze so ein bisschen ironisiert oder irgendwie sowas damit macht. Ne? Kann ja auch eine Art Zeichen von Wertschätzung sein, fand ich auf jeden Fall so ganz interessant. Aber genau, um da tiefer einzusteigen, ja, fehlt es mir eigentlich auch einfach an Bukowski-Wissen. Aber ich denke, das können einige vielleicht ganz gut einordnen. Der hat ja doch eine recht große Fanbase, wie ich immer mitkriege von mehreren Seiten.
Ja, das stimmt, ja.
Ja, aber heute geht es bei uns um Wanda. Bei ihr ist es auch ganz wichtig zu sagen, sie war im Lauf ihres Lebens sehr viel auf Bühnen unterwegs. Sie kann zurückblicken auf über 500 Auftritte in ihrem Leben, wie sie selber sagt. Ich habe das jetzt nicht versucht nachzuvollziehen, finde ich so an sich schon eine beeindruckende Zahl. In Amerika und Europa war sie hier auf Bühnen als Spoken-Word-Performerin unterwegs. Ja, wer jetzt damit nicht so viel anfangen kann, das kann man sich so vorstellen, sie steht auf der Bühne. Oder Spoken-Word-Künstlerinnen und Künstler an sich stehen auf der Bühne und es ist dann eher wie im Theater. Also es wird geschauspielert, es wird wirklich gespielt. Da steht jetzt niemand mit einem Zettel und liest was vor, sondern das komplette Gegenteil. Das wird wirklich mit Mimik und Gestik rezitiert und man kann sich das dann eher so ein bisschen wie im Theater vorstellen. Und das war sicherlich ein Riesenerlebnis. Unter anderem stand sie da auch mit anderen Größen auf der Bühne, die mir jetzt gar nicht so viel gesagt haben, außer Allen Ginsberg, der ist hier noch ein Begriff, ne? Beatpoet ist hier so ein bisschen das Stichwort, was ich mal in den Raum werfe, wo eben auch so eine Musikalität der Sprache und ein sehr performativer Auftritt im Vordergrund stehen. Also es war wirklich sicherlich so ein großes Spektakel wie in einem Theater und sie hatte dabei sicherlich eine riesige Ausstrahlung. Also wenn man sich die Tonausschnitte mal anhört oder auch Videointerviews sich mal mit der ansieht, wahnsinnige Ausstrahlung auch so schon auf dem kleinen Bildschirm. Und wenn man sie wirklich mal live auf einer Bühne erlebt hat, war das sicherlich ein Riesenerlebnis. Genau, also sie ist in die Richtung performative Dichtung und wirklich viel Spielen, Mimik, Gestik in die Richtung einzuordnen. Interessant fand ich auch bei ihren Gelegenheitsjobs, also sie hat nicht nur an der Bar gearbeitet oder so, sondern hat wirklich auch Geld mit dem Schreiben verdient, allerdings im Sinne von Auftragsschreiben, Daytime Drama, wie das genannt wird in Amerika. Also das heißt, sie hat geschrieben, Texte geschrieben, Skripte geschrieben für Soaps, für Soap Operas. Und da fand ich ganz witzig, zum Beispiel auch für Days of Our Lives. Und da musste ich so ein bisschen stutzen, weil das kennt man hier als Publikum in Europa wahrscheinlich nur aus der Serie Friends, wo Joey wirklich als Schauspieler in dieser Serie mitspielt und dass es die wirklich gibt offensichtlich, das war mir gar nicht so bewusst.
Ach, krass, okay.
Ja, ja, dann dachte ich so, ich habe mich verhört, aber nee. Genau, und sie hat für Soap Operas eben Texte und Skripts geschrieben und hat dafür tatsächlich auch einen Emmy gewonnen. Das ist ja nun doch ein recht bekannter Preis, den man jetzt auch hier in unseren Gefilden so kennt. Also für ihr Schreiben hat sie da einen Preis gewonnen, aber es war für sie einfach nur ein Brotjob, ne, und das fand ich in dem Sinne noch ganz spannend und auch noch witzig von außen betrachtet. Für sie war es wahrscheinlich nicht so wirklich oft witzig. Hat sie auch, habe ich jetzt verschiedene Bezeichnungen für gefunden, Pornomagazin, Herrenmagazin. Dafür hat sie tatsächlich auch Texte geschrieben. Und zwar, ich schaue hier gerade mal, ich hatte es mir aufgeschrieben, weil ich das irgendwie lustig fand, das Pseudonym, also unter einem männlichen Pseudonym hat sie für Männermagazine geschrieben, Andrew L. Tate hieß sie da bei ihren Texten. Und sie hat gesagt, das hat ihr dabei geholfen, so eine männliche Perspektive auf die Erotik zu bekommen. Und das ist ja tatsächlich auch eins ihrer Motive oder Themen, was immer wieder auftaucht in den Texten, in der Lyrik, das Thema Erotik, Thema Sex, teilweise auch recht gewaltvoll und ja auch in die Sadomaso-Richtung. Sie meinte, das hat ihr auf jeden Fall geholfen, diese Arbeit bei den Magazinen, wo sie eben als Mann über Sex geschrieben hat, das dann auch künstlerisch zu verarbeiten. Und das fand ich tatsächlich ziemlich spannend, mal zu hören.
Das ist sehr spannend. Also ich muss da gerade direkt natürlich so an das Magazin schlechthin denken, ne? So den Playboy. Ich weiß nicht, so viel kennt man da jetzt nicht. Also, und ich hatte so diese Zeitschrift auch mal in der Hand und ich muss sagen, redaktionell war das echt gut. Also ich habe mir da die Artikel durchgelesen und ich fand das richtig gut recherchiert. Ich fand das gut geschrieben und ich würde das tatsächlich auch empfehlen, also zu lesen auch, ja. Und gut, aber das, was du beschrieben hast, das ist ja dann doch schon sehr eindeutig, ne? Also kann ich schon krass.
Kannst du das sagen? Was war das so für ein Artikel oder was hast du da gelesen? Das interessiert mich mal. Ich hatte nämlich tatsächlich, muss ich jetzt ehrlich sagen, noch nie einen Playboy in der Hand.
Das ist schon über 15 Jahre her, dass ich so ein Ding mal in der Hand hatte. Aber ich war da halt sehr überrascht, worum es da so ging. Also, dass es halt nicht nur darum ging, wie sich irgendjemand aussieht, sondern einfach, wie es geschrieben war auch. Also nicht irgendwie platt oder so, sondern wirklich redaktionell gut aufgearbeitet. Und lass mich mal überlegen, um was ging es denn? Ja, schon auch um die Frauen. Aber ja, wirklich auch, da wurde sich auch wirklich mit deren Hintergrund auseinandergesetzt. Also die wurden da wirklich auch als Person präsentiert und nicht nur welche optischen Vorzüge die so haben. Und das fand ich damals eigentlich ganz spannend, weil ich meine, man ist ja da schon sehr mit Vorurteilen belastet und kennt ja, sage ich mal, nur diese Playboy-Geschichten da mit den Häschen, die da irgendwie da auf dieser überall rumspringen und hat ja da schon also sehr konservatives Frauenbild eigentlich. Und das hat mich damals überrascht. Ich weiß auch nicht, ob das heute immer noch so ist. Ich hatte jetzt auch nicht das Bedürfnis, mir das jetzt irgendwie zu abonnieren oder so, aber doch fand ich eigentlich jetzt nicht verkehrt. Es gibt ja auch das Playmate, ne? Also das ist ja, glaube ich, das Äquivalent dazu. Das hatte ich zum Beispiel jetzt noch nicht in der Hand, hatte ich aber auch noch nicht das Bedürfnis. irgendwie, irgendwas da anzugucken.
Ja, finde ich spannend, dass du das sagst, weil ich habe mich tatsächlich immer gewundert, dass die Zeitschrift so dick ist. Ne? Das ist ja wirklich ein ganz schöner Wälzer. Und ich meine, irgendwas muss ja dran sein, wenn sich das über Jahre hält irgendwie und das jeder kennt und so, ne? Dann ja, irgendwie muss ja noch ein bisschen mehr dran sein. Und das Lustige ist ja, wenn du sagst, war gut recherchiert, gut geschrieben oder sowas, man konnte es gut lesen. Ja, vielleicht steckt ja da auch eine Frau dahinter, ne? Wer weiß.
Ja, genau, das ist genau mein Gedanke gewesen.
Witzig.
Vielleicht, ja, warum nicht? Also es wäre ja strategisch eigentlich nur schlau.
Ja, voll. Also. Als ich das gelesen habe, musste ich auch so ein bisschen schmunzeln, also mit dem Pseudonym, ne? Weil es ist ganz witzig, man entdeckt ja dann auch öfter Parallelen zu Autorinnen, die wir schon besprochen haben. Und na klar, bei Pseudonym und so, da habe ich gedacht, ja, da gab es ja auch einige und da musste ich an die Bronte-Schwestern denken, die hatten Pseudonym, dass sie überhaupt veröffentlicht werden. Und jetzt Rhonda Coleman nutzt das Pseudonym für ihren Brotjob zum Schreiben, damit sie authentisch aus der Männerperspektive über Sex schreiben kann, beziehungsweise so von außen wahrgenommen wird, ist schon irgendwie ziemlich witzig, fand ich. Ja, aber stimmt. Auch da hat sie es geschafft, was draus zu ziehen für ihre Kunst, für ihr Werk, was natürlich richtig cool ist. Und wie gesagt, es gab diesen Punkt, wo sie dann diese Gelegenheitsjobs hinwirft und ihre Kraft dann eben wirklich auf ihr Schreiben, auf ihre Kunst konzentrieren kann und sich da völlig reinstürzt. Und da hat sie auch gesagt, diese Soap-Opera schreiben, das ist ja, kann man sich ja vorstellen, ne? Da bist du immer an fixe Termine gebunden, musst immer liefern, so. Das ist wirklich, ja, einfach ein normaler Brotjob, so, ne? Kann man sich gut vorstellen. Und sie hat gesagt, durch diese Disziplin konnte sie dann auch einfach lyrisch richtig, sie hat gesagt, in the zone arbeiten. Also sie war dann wirklich in ihrem Film, in dieser Zone, konnte schreiben und hat es irgendwie geschafft, diese Disziplin aus diesem Job in ihre Kunst zu transportieren, in ihr Schreiben für ihr Werk. Und das fand ich auch mega spannend, dass sie das da so mitnehmen konnte und dann eben ja diszipliniert schreiben konnte und sich dann so völlig drauf konzentriert und in the zone sein kann. Und sie hat es dann wirklich verglichen mit anderen Poetinnen und Poeten, die dann sich diesen Zustand heraufbeschworen haben durch Drogenkonsum, durch andere Sachen. Und bei ihr war das dann einfach wirklich, ja, durch diese Disziplin, die sie dann eben mitgenommen hat, ne? Dass sie diesen Fokus hat zum Schreiben. Das fand ich irgendwie auch ziemlich cool, dass sie das so verglichen hat und so transportieren konnte, ja.
Ich finde das auch unheimlich bewundernswert, wenn ich überlege, wenn ich redaktionell schreibe, dann bin ich manchmal schon kurz vor der Sehnenscheinentzündung, wenn es gerade ganz viel ist. Und wenn du dann eigentlich auch gerne mal wieder irgendwie erzählerisch dich austoben möchtest, dann ist man irgendwie schon so fertig. Und dass sie das einfach komplett nutzen konnte, finde ich ziemlich bemerkenswert. Also würde ich auch gern können. Kann ich aber nicht. Ich bin dann einfach am Ende. Ich brauche dann erstmal eine Pause und muss dann immer erstmal in mich gehen, damit ich wieder irgendwie, ja, mich in diese andere Zone, wie du es so schön gesagt hast, auf diese andere Ebene begeben kann. Und dass sie das praktisch kombinieren konnte und da sogar diese Disziplin draus ziehen konnte, finde ich krass. Das ist ziemlich cool.
Ja, finde ich auch. Man merkt ja dann doch immer wieder, was der Alltag einfach für Kraft raubt, ne? Und ja, auch zum Kreativsein und zum Kunstschaffen braucht man ja einfach Kraft. Und
ja, genau.
Ja, genau. Nee, richtig schön. Am Schluss vielleicht noch einen kleinen Überblick über ihr Gesamtwerk. Also bis zum Jahr 2022 hat sie 15 Gedichtbände veröffentlicht. 2 Bücher mit gemixtem Genre, Mixed Genre habe ich hier gefunden, Poetry and Fiction, also Gedichte und Erzählungen wahrscheinlich kürzere. 2 Bücher mit Kurzgeschichten und 2 Bücher, die als nicht fiktional beschrieben worden sind. Also ich gehe davon aus, biografisch, sowas in die Richtung, ne? Also doch auch ein Werk, auf das man echt zurückblicken kann, wo man sich bestimmt so eine kleine Regalwand auch voll machen kann. Mal gucken, auf was wir da so noch stoßen. Also ich bin auf jeden Fall interessiert, noch mehr von ihr zu lesen. Und jetzt kommen wir endlich zu ihren Gedichten, zu ihren Texten und lassen sie einfach mal selbst zu Wort kommen, beziehungsweise haben wir uns das gleiche Buch besorgt, Marianne. Das finde ich total toll. Und zwar, ich weiß nicht, bei mir war es tatsächlich einfach der Titel, auf den ich direkt so abgefahren bin, dass ich dachte, ja, das und kein anderes. Damit geht's bei mir los. Damit fange ich an mit Wanda Coleman. Und zwar heißt der Band in der deutschen Übersetzung Strände, warum sie mich kalt lassen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz pragmatisch reingegangen, weil das ja so eine Sammlung aus ihren bisherigen Veröffentlichungen auch ist. Eine Auswahl, sage ich mal, die der Terence Hayes, der das zusammengetragen hat, da getroffen hat. Und ja, ich finde es auch cool, dass wir mal wieder ein Buch haben, wo wir uns beide mit auseinandergesetzt haben. Meistens greifen wir dann zu unterschiedlicher Literatur von den Autorinnen. Und genau, hier haben wir uns mal wieder das Gleiche geschnappt. Und eine Sache interessiert mich aber noch, was ich ja immer gerne frage. Wie kam es denn überhaupt, Sarah?
Ja, schön, dass du fragst. Du meinst, wie ich auf Wanda Coleman gestoßen wurde, genau. Sozusagen? Ja, und zwar kam das durch eine Empfehlung von meiner neuen Liebe. Und neue Liebe ist gleich neue Inspiration. Ich bin da wie so ein Schwamm. Ich saug das dann gerne auf.
Ein schöner Vergleich. Liebe, zwei Wörter weiter, Schwamm.
Genau. Und da habe ich gedacht, ja, klingt total toll. Wurde mir als Beat-Poetin, als musikalische Poetin vorgestellt. Als afroamerikanische Frau, die sich durchsetzt, die kämpft, die eine starke Stimme hat, dachte ich so, wow, klingt mega beeindruckend, mega toll und ist einfach auch mal wieder so eine ganz andere Welt. Und ich mag das ja bei uns, dass wir wirklich, ja, wir haben jetzt kein Muster, sondern wir picken uns abwechselnd hier immer die wildesten Frauen raus mit den größten Unterschieden und alle sind irgendwie spannend auf ihre Art. Und da dachte ich, wow, geil, da passt Wanda auf jeden Fall gut rein. Und ich hatte auch mal wieder Lust, mich mit jemandem zu beschäftigen, den ich jetzt noch gar nicht kenne. Und Wanda wurde mir empfohlen. Das hat gut geklappt. Und liebe Grüße an dieser Stelle.
Liebe Grüße an die Liebe.
Yay. Genau. Das Buch Strände und warum sie mich kalt lassen hat mehrere ausgewählte Gedichte zum Inhalt von Terence Hay, der selbst Dichter war und Wanda Coleman gut kannte. Und er hat 7 Jahre nach ihrem Tod, also im Jahr 2020, diese Gedichte zusammengesucht und hat auch ein sehr schönes Vorwort noch verfasst. Und das soll hier nicht zu kurz kommen. Ich sage auch noch, dass sie aus dem Englischen übersetzt worden sind von Esther Gionda Breger. Das darf man ja auch nicht vergessen, denn gerade bei Lyrik habe ich die größte Hochachtung sonst auch vor Übersetzerinnen und Übersetzern. Aber gerade bei Lyrik ist das, glaube ich, nochmal eine andere Hausnummer, da wirklich was Ordentliches rauszukriegen, wo eben möglichst wenig Spirit, Flow und Geist der Originalsprache verloren geht.
Da habe ich mich tatsächlich wieder ein bisschen geärgert, weil ich mir erst das Buch geholt hatte und danach recherchiert habe zu Aufnahmen. Und da habe ich gedacht, eigentlich wäre es echt clever gewesen, sich das auf Englisch zu holen. Da haben wir wieder so diese Parallele zu Emily Dickinson, weil ich bin ja auf eine Aufnahme gestoßen, die mich wirklich umgehauen hat, wo sie ein Gedicht rezitiert. Da wird gar nicht gesagt, welches das ist, wo es um einen Jungen geht, der stirbt. Also das ist, glaube ich, eins ihrer bekanntesten. Und es geht wirklich in einen Gesang rein. Dann war das wirklich nach dem dritten oder vierten Vers, dass ich dachte, das hat so eine starke Rhythmik. Und dann war es wirklich so, dass es so ab der Hälfte des Gedichtes so war, dass dann auch Musik eingesetzt hat. Also sie hat da irgendwie eine Laudatio in so einer Uni oder eine Rede gehalten. Und dann plötzlich ab der Hälfte ging es los, dass da so ganz langsam die Musik das begleitet hat. Aber so ganz sanft wurde das so lanciert, dieses Gedicht, dass ihre Stimme, die ja so schon sehr kraftvoll ist, aber auf keinen Fall irgendwie untergegangen ist. Und ja, da war ich dann sofort gefangen. Also deswegen auch von meiner Seite vielen Dank, dass du die gefunden hast. Mir war sie vorher auch nicht bekannt und mich hat es total geflasht. Ich finde es schön, dass wir gerade so ein bisschen im Lyrikumfeld uns wiederfinden. Letztes Mal mit Ingeborg Bachmann, was ja auch schon sehr einnehmend und stark war. Diesmal mit einer weiteren starken Persönlichkeit. Also wirklich, wirklich schön.
Ich habe jetzt gedacht, wir haben jetzt schon so viel über sie geredet. Ich lese jetzt einfach mal einen Teil aus dem titelgebenden Gedicht vor. Ich habe mir diesmal extra ein Lesezeichen gesetzt, was nicht rausfällt. Das heißt, ich habe den Text jetzt hier auch relativ schnell parat.
Ich habe mich echt gefragt, welches du nehmen wirst. Also ich habe geschwankt, ob du das nimmst oder ich hatte noch ein anderes als Favorit, aber cool. Ich freue mich.
Ich habe tatsächlich für später auch noch einen zweiten Text, der so ein bisschen zeigt, dass sie auch wirklich viele Facetten hat. So, ne? Also können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber ich habe mir hier eine Passage angemarkert aus Strände, warum sie mich kalt lassen. Assoziation. Jahrelang habe ich mich geschämt. Mein manchmal fetter, manchmal normaler Körper. Jahre später legte sich die Scham, hinterließ aber einen bitteren Nachgeschmack. Mein Schokoladenüberzug. Der Ausschlag ist jetzt weg. Als Kind fand ich die austrocknende Wirkung des Wassers unerträglich. Wenn ich nass rauskam, war alles rissig und wund. Einmal habe ich im zweiten Sommer nach meiner Scheidung einen Seestern gefangen. Heutzutage mache ich mir nichts aus Stränden oder Wellenreiten. Ich mag den Strand höchstens, wenn er kalt, abweisend und grau ist. Dann spüre ich eine Verbindung. Oder nachts. Wenn er eine düstere Sprache spricht, die nur die Erleuchteten verstehen und sich der alterslose Mund mit meinem vereinigt. Wenn weiche Arme mit abgenutzter Güte streicheln oder den Strand für Arme, an dem die Körper mein Farbschema von geht gerade noch bis kohlrabenschwarz widerspiegeln. Zu Hause zwischen fetten Ärschen, Bäuchen, Hüften und Brüsten, die mit einer Freiheit wackeln, die unsere Herzen nie erfahren werden.
Oh, es ist so großartig.
Es ist so gut. Und es geht verloren, aber es gibt diesen Sound einfach in ihren Gedichten. Ne? Und beim Lesen geht es eigentlich fast unter, wenn man nur für sich liest. Aber ich habe wirklich zwischendrin auch mal wirklich laut vorgelesen. Und das ist dann schon mal was anderes. Und natürlich ist es noch mal 10 Stufen anders, wenn sie das selber liest. Das ist einfach unglaublich. Also es gibt diese Vertonung auf YouTube. Wir packen euch das alles in die Shownotes. Schaut da mal rein in die Beschreibung der Episode. Da findet ihr die Links dazu. Da gibt es die zum Beispiel, finde ich, am geilsten auch dieses Gedicht. Das ist ja auch mit im Buch drin. Das heißt, Wanda, warum bist du nicht tot? Im Original sagt sie den Titel so ungefähr so. Wanda, why aren't you dead? Das ist einfach nur so geil. Und da kann man sich wirklich diese Vertonung mal anhören von ihr. Und ja, das ist einfach so eine krasse Musikalität. Also da fragen verschiedene Leute aus verschiedenen Positionen, fragen sie die ganze Zeit Sachen, warum bist du nicht so und warum bist du so und warum machst du das und so. Und man spürt so diesen Druck, den dieses Gedicht einem mitgibt. So, ne? Diese Erwartung von außen, die ständig auf einem einprasseln und so. Und das ist einfach was richtig Cooles, was mit dieser Musikalität einfach nochmal so krass gut funktioniert, dass da, ja, dass es einfach schade ist, wenn man das erstmal nur vor sich liest und dann auch noch übersetzt. Also es ist immer noch schön und ich würde es auch jedem empfehlen, aber es ist eben, wie du sagst, nochmal was ganz anderes, ne, als so eine Performance-Kraft der Stimme zu hören oder ja, deshalb glaube ich auch, das war einfach mega, sie wirklich mal auf einer Bühne zu erleben. Das hat einfach so viel Power, Ausstrahlung, so viel Energie, die da transportiert wird, das ja, hebt Lyrik oder Dichtung einfach auch nochmal auf eine ganz andere Ebene so, ne.
Ich würde mit dir auch gerne noch mal über das Vorwort von dem Terence Hayes sprechen.
Ja, genau.
Weil ich bin da so zweimal ein bisschen gestolpert, weil er lobpreist diese ja schon sehr und gibt sich da auch sehr schnell als Fan zu erkennen und sagt aber an einer Stelle, will man eine Ahnung von Wandas Wut bekommen, muss man nur an den für seine Wutausbrüche berüchtigten Miles Davis denken, wenn dessen Trompetenspiel nicht ernst genommen worden wäre. Trotzdem denke ich, dass ihre Wut völlig deplatziert war, denn sie hatte eine ganze Legion von Fans hinter sich. Und das hört für mich so sich so ein bisschen, also meint er das jetzt lustig, will er da so ein bisschen sie necken, weil ich fand ihre Wut immer gerechtfertigt. Also daher verstehe ich das wahrscheinlich eher, also kann man das eher als so eine Art Necken bezeichnen, weil es wäre ja schon sehr oberflächlich und naiv, diese Wut jetzt nur damit zu rechtfertigen, dass sie jetzt niemanden hat, der hinter ihr steht. Ich glaube, dessen war sie sich sehr wohl bewusst. Das ist so ein bisschen, da habe ich so ein bisschen überlegt, wie er das meinen könnte. Und das andere, was ich aber sehr gut fand, war, dass er ja dann nach seiner Einleitung nicht direkt mit dem Gedichten anfängt, sondern sie selber nochmal zu Wort kommen lässt und da einzelne Passagen aus ihren Büchern, die auch Prosa und Belletristik enthielten, nimmt. Und da schreibt er, während ich es den Romanautoren überlasse, ihre bezaubernde Prosa in die Welt hinauszutragen, möchte ich einige meiner Lieblingspassagen aus ihrem 2005 bei Black Sparrow erschienenen Buch The Riot Inside Me, More Trials and Tremor voranstellen. Und es liest sich halt immer so ein bisschen ironisch, oder? Also so dieses bezaubernd, was ja so wirklich konträr zu ihren eigentlichen Gedichten steht oder zu ihrer Literatur. Und ich hoffe einfach, dass er ihr damit eher so ein Denkmal setzt und das hoffentlich nicht ernst. Also habe ich, aber ich habe dann zu ihm auch noch mal ein bisschen recherchiert und dann ist es mir eigentlich klar geworden, dass er das eigentlich nur so meinen kann, dass es so ein bisschen, ja, so eine kleine Spitze ist, weil sie ja nur auch sehr direkt war und streitlustig. Und aus diesen Passagen ist mir auch eine so in Gedanken geblieben und die würde ich auch ganz kurz vorlesen. Das ist eine ganz kurze, weil es da nämlich genau um diese Wut geht, die sie mit sich immer rumgetragen hat und die sie dann auch über ihre Lyrik nach außen getragen hat. Und zwar ist das aus Looking for It, an Interview, Seite 91. Meine Wut kennt keine Grenzen. Sie ist grenzenlos. Ich bin eine große Lady. Ich kann mich vor nahezu jedem Mann aufbauen und ihn beschimpfen und habe absolut keine Angst. Wissen Sie, was ich meine? Weil ich mich nämlich notfalls auch prügeln würde. Ja, und man muss es ja auch einfach mal sagen, oder? Also ganz klar.
Ja, fand ich auch großartig, die Passage. Gut, dass du die jetzt nochmal aufgegriffen hast. Ich glaube auch, dass der Terence Hayes, der war ja auf jeden Fall ein großer Bewunderer und er hat ja jetzt auch diesen Band rausgegeben. Also ich glaube, er hat sie wirklich sehr bewundert, aber ich glaube, er konnte vielleicht persönlich auf einer Ebene, hat er sich bestimmt sehr eingeschüchtert gefühlt von ihr. Also ich habe mich da sehr amüsiert, wie er sie beschrieben hat als Mensch. Und da war auch die Rede davon, dass sie in Interviews ihn hat immer auflaufen lassen und Kontra gegeben hat. Und da gibt es natürlich dann Menschen, die damit nicht so gut umgehen können. Und ich fand das irgendwie nett, weil das eben eine, ja, so eine Seite von ihr beschrieben hat, ne, die eben, ja, ihre Wut zeigt oder Klartext spricht, sich nicht versteckt, sich nicht irgendwie denkt, ah, ich bin eine Frau, ich muss mich jetzt so und so verhalten, sondern sie ist einfach klar und deutlich. Und das fand ich witzig. Und ja, das passt gut zu dem Ausschnitt, den du jetzt gerade nochmal vorgelesen hast. Ich hatte einfach den Eindruck, dass der Terence Hayes sich da oft in Situationen befunden hat, wo er sie als sehr einschüchternd empfunden hat und damit vielleicht dann nicht so gut umgehen konnte mit so einer kraftvollen Frau, die halt einfach ihre Meinung sagt und laut ist, so, ne? Ja, ja.
Aber würdest du das dann auch, also diese zwei Passagen aus der Einleitung, wo er ja einmal so indirekt die Wut abspricht und dann noch dieses Wort bezaubernd, was da irgendwie so in einem kleben bleibt, dass er das doch eher so ein bisschen sich traut und das so ein bisschen spitzfindig meint? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er das ernst meint. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, das stimmt. Also ich habe da mich nicht so dran gestoßen, weil ich es tatsächlich auch nicht so ernst genommen habe. Okay. Weil ich finde, man kann niemanden eine Wut absprechen, wenn eine Person wütend ist, dann ist das so und dann ist das auch gerechtfertigt, weil die Person eben so fühlt.
Ja.
Und gerade in Bezug auf ihren Hintergrund und auf die Themen, die sich durch ihr Leben gezogen haben und dass sie einfach immer zu tun hatte mit Rassismus und so weiter. Natürlich ist da eine Wut und manche verarbeiten das dann vielleicht nicht in der Kunst und sie hat es eben oft und deutlich und manchmal vielleicht auch sehr brutal in ihre Kunst einfließen lassen, aber ich finde es gerechtfertigt und ich diesen Miles-Davis-Vergleich fand ich irgendwie auch ein bisschen komisch. Hm. Und ich finde es auch komisch, das darauf zurückzuführen, dass sie dachte, sie wird nicht anerkannt. Also das ist jetzt seine Lesart, aber finde ich auch eher
merkwürdig. Ja, das ist das, was ich meine. So. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass er das so meint. Also das wäre schon sehr krass. Also deswegen habe ich eher das Gefühl, dass das wirklich so ein bisschen mit einem ironischen Unterton vielleicht zu lesen ist. Also das hoffe ich, weil das würde sonst irgendwie so ein bisschen konträr laufen mit seiner Bewunderung für sie und ich würde denken, dass er sie komplett verstanden hat irgendwo.
Ja, also lieber Terence, wenn du das hörst, wir hoffen sehr, das war ironisch von dir gemeint. Vielleicht das nächste Mal ein bisschen besser auf deine Wortwahl achten. Grüße! Ach ja, schön. Genau, einen kleinen textlichen Einblick gab es jetzt schon. Also in dem Band sind, ich glaube, 120 Texte. Mir fällt das schwer zu sagen Gedichte, weil ihr habt das ja jetzt sicherlich auch gemerkt beim Vorlesen. Das ist ein relativ klarer Textfluss und wir haben hier jetzt auch keine Verse, Reime oder sowas in dem Sinne, dass man sagt, es gibt hier eine strenge Form. Das ist auf keinen Fall hier so zu finden. Und bei manchen Texten wird es irgendwie klarer, dass das dann auch ein Essay ist oder dass es mal ein, ja, Erzählung auch nicht, aber einfach mal so ein Kurzprosa-Versatzstück dabei ist oder so. Und manche Sachen sind dann klarer in die Lyrik einzuordnen, also wie so ein Sonett. Aber es ist bei ihr einfach fließend. Also das ist einfach so dieses krasse Spiel mit der Sprache, viel poetische Kraft. Und was, woran du dich ein bisschen gestört hast, an diesem bezaubernd war das, glaube ich, das Wort, was er nimmt. Ich glaube, also was, wie ich das verstanden habe, was ich nachvollziehen könnte zumindest, ist, dass sie teilweise auch dann wiederum zarte Töne anschlägt. Also es gibt durchaus auch andere Facetten, nicht die Wut, von der wir jetzt lange gesprochen haben und die wirklich auch oft auftaucht. Gewalt, Wut, Blut, Rassismus, Polizeigewalt auch, einfach ja fiese Wohnsituation, Armut, diese ganzen schrecklichen Themen, natürlich, die sind immer präsent, aber sie hat auch wirklich dann sehr zarte Sprache zwischendrin, was dann so einen super Kontrast zu diesen brutalen Themen oft gibt. Und dann wiederum gibt es auch Texte, wo ich so dachte, wow, das klingt jetzt irgendwie, das ist wieder ein ganz anderer Ton, wo sie sehr nachdenklich schreibt. Also sie reflektiert viel. Da habe ich tatsächlich auch noch was Kleines rausgesucht, wo sie über Sprache schreibt. Also Sprache ist auf jeden Fall auch immer ein Motiv und ein Thema bei ihr. Nicht nur die Musikalität von Sprache, sondern auch, was Sprache kann, die Kraft der Sprache oder Formulierungen, sowas. Damit hat sie sich eben auch theoretisch ein bisschen auseinandergesetzt oder ein bisschen ist blöd gesagt, damit hat sie sich auch theoretisch auseinandergesetzt. Und dann gibt es eben auch Texte, die so ein bisschen in die Richtung gehen und die dann eher so eine zarte, lyrische Sprache haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen in die Richtung auch ging, das, was er meinte, was du gerade gesagt hast, was im Vorwort hier in dem Buch zu finden ist.
Dass er sich eher auf die Syntax bezieht. Für mich waren da auch viel so Aphorismen einfach dabei. So Gedankenfetzen waren teilweise so zu vernehmen, ja, was auch dann vom Lyrischen schon fast wegging und einfach, ja, was ja auch oft in ihrem Kontext gesagt wird, so ein Rausbrüllen war.
Ja.
So einfach dieses, es muss mal gesagt werden, und das fand ich dann eher so Richtung Aphorismus.
Stimmt, das passt gut, ja, das stimmt. So kurze treffende Aussagen oder Fragen, da hast du recht, das passt gut. Aphorismus passt ganz gut, ja. Also die Grenzen sind auf jeden Fall hier fließend und man findet hier alles und die Sprache ist auf jeden Fall immer sehr mächtig, die sie verwendet. Und das ist, ja, also war bei mir wirklich wie so ein Sog, wenn man einmal anfängt, hier zu lesen, dann ja, kann man es schwer wieder aus der Hand legen. Oder beziehungsweise man beschäftigt sich im Kopf damit auch wirklich noch lange. Also so ging es mir zumindest, weil es einfach so wahnsinnig kraftvoll ist. Und ich muss natürlich auch sagen, ich habe mich am Anfang gefragt, so okay, finde ich dazu einen Zugang, weil es ja einfach aus einer ganz anderen Lebensrealität geschrieben worden ist, ne? Also wir sind ja hier super privilegiert und sich dann reinzuversetzen in ihre Welt oder auch Anspielungen zu verstehen oder ja, da wusste ich nicht, kriege ich da einen Zugang oder ist es mir doch zu fremd? Aber durch die Sprache ist mir das dann, glaube ich, doch echt gut gelungen, weil ja, es einfach total kraftvoll ist, ne? Und das kommt einfach an, egal ob man jetzt schwarz-weiß ist oder in Watts wohnt oder in Konnewitz, keine Ahnung. Das ist, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber es hat mich einfach emotional sehr gekriegt und sicherlich habe ich vieles nicht verstanden. Und natürlich ist die Perspektive eine völlig andere, aber es ist auf jeden Fall große Kunst, die, glaube ich, sehr viele Menschen erreichen kann, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Zu uns ist es auf jeden Fall rübergeschwappt über den großen Teich und wir hoffen natürlich, dass ihr dann auch mal reinlest oder reinhört.
Ich möchte gerne noch eine letzte Passage vorlesen, die ich auch sehr stark fand und die euch nochmal einen kleinen Einblick gibt, wie Wanda schreiben kann und was sie für tolle Gedanken hat und wie schön die Sprache ist, die sie verwendet. Und zwar ist das ein Ausschnitt aus einem Essay über Sprache. Die verzweifelte Suche nach totalem Verständnis, einem Ausweg. Schwarz, 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 das Unmögliche. Meine Liebesbeziehung laugt mich aus. Ich weiß, Nummer 1 hat den Keks geklaut, aber dieses Wissen hindert mich nicht daran, darüber nachzudenken und angespornt durch meine schwarze Haut zu versuchen, die Allerbeste zu sein. Aber sie wollen mir ständig weismachen, dass man der sprachlichen Ghettoisierung am besten entkommt, indem man die Lebenswirklichkeit der Schwarzen einfach ausblendet. Bla bla bla, dann würde es schon aufhören, mein Leben zu dominieren, was für mich aber keinen Sinn ergibt, vor allem, weil Spiegel die Angewohnheit haben, zu reflektieren. Wenn ein Spiegel nicht reflektiert, was ist er dann? Nicht zwangsläufig ein Fenster, sondern einfach nur Glas? Kann er etwas anderes sein als Glas und kann er jemals wieder ein Spiegel sein, sobald er zu Glas geworden ist? Und so weiter und so weiter. Also ich hoffe, dass ihr, die zuhört, vielleicht diese Sogwirkung so ein bisschen verstehen können. Ich möchte euch nämlich Wanda Coleman auf jeden Fall ans Herz legen und für alle, die nicht direkt sich ein Buch schnappen wollen, es gibt auch ein sehr, sehr schönes Interview oder eben, wie gesagt, diese kurzen vertonten Gedichte, die man sich online anhören kann. Das Video-Interview packen wir euch auch in die Shownotes. Das geht circa eine halbe Stunde und ist wirklich ein sehr, sehr tolles Gespräch und ich habe mir das angeguckt mit dem Wissen oder mit diesem Hintergrund, dass Terence Hayes in seinem Vorwort eben sehr ausführlich von ihrer Wut und von ihrer einschüchternden Persönlichkeit spricht Und in diesem Video-Interview ist sie sanft wie ein Lamm.
Ja.
Und das war so, also das war richtig nett zu sehen. Mariano Zarro führt das Interview. Er ist selber Dichter, habe ich dann nachgeschaut, auch und Journalist. Und die beiden haben eine super Wellenlänge, fand ich. Er fragt wirklich sehr einfühlsam sie nach ihrer Lyrik, nach ihrem Schreiben. Und man merkt richtig, wie sie das schätzt. Und sie geht hier in dem Interview wirklich sehr auf ihn ein. Also die Harmonie war da. Und sie liest auch selber auf seine Bitte hin drei Gedichte. Und ja, Wanda Coleman zu sehen, wie sie selbst ihre Gedichte liest, es ist ein Genuss einfach. Also wirklich, guckt euch das an. Und auch das Interview war wirklich sehr interessant. Es ist leider auf Englisch. Ich weiß gerade nicht, ob man auf YouTube eine Übersetzung einstellen kann. Aber ich habe es mir zumindest mit Untertiteln angeguckt.
Genau,
das ging ganz gut.
Geht, ja.
Und das ist auch sehr, sehr ruhig gesprochen. Aber einfach diese, ja, diese Persönlichkeit von ihr so mitzubekommen und diese Ausstrahlung. Und ja, da war ich tatsächlich auch ganz gebannt. Also das ist total schön. Das Interview LA Poets ist die Reihe gewesen oder LA Poet hieß die Reihe. Das verlinken wir euch auch nochmal. Das fand ich sehr schön. Und dann hat es mich ein bisschen durchzuckt, als dann nach dem Interview eingeblendet worden ist, von wann die Aufnahme ist, wann die gemacht worden ist. Und das war tatsächlich 2 Wochen vor ihrem Tod. Also 2 Wochen,
krass,
bevor sie gestorben ist. Also schon auch ziemlich legendär, könnte man sagen. Und da ist sie zumindest ganz sanft. Also da war jetzt von der großen Wut oder einer Sperre gegenüber Fragen, Interview oder so, war nichts zu merken. Ja.
Da hast du mir ja wieder eine wunderbare Überleitung zu unserer nächsten Autorin gegeben. Denn legendär geht es das nächste Mal weiter. Aber erst im Januar, denn nächsten Monat ist ja Dezember, wie ihr sicherlich vielleicht irgendwie mitbekommen habt.
Hanukkah!
Da werden wir euch natürlich wieder mit einer kleinen Weihnachtsfolge beglücken und da eine kleine Überraschung aus dem Hut zaubern. Wir hoffen, ihr freut euch genauso darauf wie wir. Und das heißt, die nächste Autorin, die ich euch jetzt anteasere, werden wir im Januar auf euch loslassen, wenn ich das so sagen darf. Und genau, da bin ich tatsächlich auch schon am Lesen. Ich lese momentan, weil ich irgendwie krank bin, 3 Bücher parallel. Und das, was ich von ihr gerade lese, ist 700 Seiten schwer.
Oha.
Ich weiß auch nicht, warum, was in mich gefallen ist, aber ich verehre sie schon seit längerem, das muss ich ganz offen zugeben. Und als das jetzt rauskam, habe ich mir doch gedacht, na dann, her damit. Und aus diesem Werk werde ich jetzt etwas vortragen. Aber man kann in die Gegenwart eintauchen, die in sich die Keime einer möglichen Zukunft trägt. Wie William Gibson sagt, die Zukunft ist schon unter uns. Sie ist nur ungleich verteilt. Man kann also beim Anblick eines Lammes kluge Vermutungen anstellen, wie etwa, wenn ihm nichts Unerwartetes zustößt, wird dieses Lamm höchstwahrscheinlich A, ein Schaf, oder B, dein Abendessen werden. Meistens unter Ausschluss von C, ein gigantisches Wollmonster, das New York zermalmen wird. Das.
Schön.
Ja, also wir bleiben auf dem anderen Kontinent. Gehen aber in eine ganz andere Richtung und sie weilt noch unter uns und ist nicht durch das Werk bekannt geworden, aus dem ich gerade vorgetragen habe. Und ich habe durch dieses Werk jetzt aber auch nochmal eine andere Seite an ihr kennengelernt und zwar, wie sie Sachen erklärt. Und das ist halt sehr, sehr göttlich, wie ihr das gerade mitbekommen habt, weil so kann ich mir Sachen sehr gut merken, wenn man mir das mit Wollmonstern erklärt, habe ich festgestellt. Genau, ich hoffe, ihr lasst euch auch gerne Dinge mit Wollmonstern erklären und seid genauso gespannt wie ich auf die nächste Folge. Aber wie gesagt, vorab gibt es ein bisschen Weihnachtsschmaus von uns und genau, da bereiten wir euch was Hübsches vor und
essen
genau,
ein paar Plätzchen, freue ich mich schon drauf.
Bis dahin könnt ihr euch natürlich erstmal den Gedichten unserer heutigen Autorin widmen. Wir freuen uns natürlich, dass ihr uns so brav auf den Social-Media-Kanälen folgt, dass ihr uns da Feedback gebt, dass, wenn ihr uns trefft, uns da Sachen zu erzählt. Und wir hoffen natürlich, dass es noch mehr werden und freuen uns natürlich auch weiterhin über Empfehlungen und einfach, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Eure Marianne.
Und eure Sarah. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.